Okay, ich kann von mir behaupten, ich war einmal der beste Freistoßschütze Europas.
Mhm. Ich weiß, dass der Stöger-Peter mehr Austrianer als Rapidler ist, das weiß ich.
Na, Heinz ist noch zwar ein bisschen, aber sonst war er der gute Zeitgenosse.
Ich habe mich für die Austria entschieden und das wäre ja, bis ich meine Augen schließe, wird das so bleiben.
Wir haben dann eigentlich schon bei jedem Heimspiel war es dann so, dass irgendwer dann zum Mac gefahren hat müssen oder gehen hat müssen, weil der Hosi unbedingt seine Chicken Nuggets braucht hat.
Und ab einem gewissen Alter, wenn es nur ist, dann nur ist.
Copperbelly, Legenden mit Schmäh, euer Videopodcast. Ab sofort auf Join und auf allen gängigen Podcast-Seiten verfügbar. Und heute Folge 2 mit zwei Legenden. Ich glaube, man darf Legende sagen, vor allem wenn man ein violettes Herz hat, dann wird mir jeder zustimmen. Unsere Gäste heute, Andi Ogres und Markus Suttner. Hallo.
Hallo.
Hallo, servus.
Wie geht's euch mit dem Wort Legende? Weil über sich selber sagt man das ja wahrscheinlich
Legende.
Nicht.
Der Andi ist eine Legende.
Über den anderen sagt man es leichter, gell?
So ist es, ja. Eine Legende.
Und über sich selber?
Wenn man mich heute als Legende bezeichnet, dann dürfte ich doch wohl einiges richtig gemacht haben in meiner Karriere.
Das ist ein schöner Punkt. Und eins muss man sagen, Legendenstatus hat man ja, wenn man in der Copa Pelé spielt. Von daher sind wir da. Copa Pelé bedeutet ein Länderspiel mindestens. Das habt ihr beide gemacht. Von daher herzlich willkommen dazu. Ihr habt auch tragende Rollen in der Copa. Es heißt, wurde mir zugeflüstert, ihr seid oft für den Sieg verantwortlich. Der eine, weil er noch richtig fit ist und der andere, weil er die Tor macht.
Das stimmt, weil er noch richtig fit ist. Fürs Tor machen war ich ja schon in meiner Karriere jetzt nicht wirklich zuständig, war eher ein Vorbereiter. Vorbereiten tue ich heute auch noch immer das eine oder andere, aber selber machen eigentlich wenig.
Merkst du oft, wenn Spiele eng sind, ihr habt ja Copa Pelé 1, muss man festhalten, ihr habt bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Aber wenn Spiele eng sind, merkt man dann, dass man als Junger gefordert ist.
Das ist wieder oft genug gesagt dann quasi. Also wenn der Toni dann einmal von der Seite kommt und einmal dann sagt, okay, jetzt müssen wir Gas geben, dann ist dann schon mal eng. Also so oft ist es noch nicht eng geworden, aber...
Mhm. Aber gab es schon den Moment, wo ihr geschwitzt habt?
Ja, da war der Toni gerade nicht da. Debüt vom Buckelpeter als Teamchef und waren wir in Salzburg, waren wir in der Halbzeit 3 oder 4 nur hinten. Da haben wir dann zweite Halbzeit Gas gemessen, aber haben es geschafft.
Sehr gut, Kabinenansprache. Dann, wenn ich jetzt zu Hause sitze oder Vereinsobmann bin und sage, die Copa Pelé hätte ich gerne mal bei mir im Dorf. Wie funktioniert das? Wie gehe ich vor?
Es gibt auf der Homepage alle Zugangsdaten, die man braucht. Man kann die Anfrage online stellen und die ganzen Informationen findet man auf der Homepage.
www.copapelé.at.
So ist es. Und es gibt halt darum, wir spielen gegen Mannschaften, keine Vereinsmannschaften. Ja. Wir spielen gegen keine Mannschaften, die unter 40 sind. Da gibt es halt ein paar Regeln, wenn wir doch ein paar ältere Generationen auch dabei haben. Bei uns würde es keiner anschauen. Aber nein, also im Prinzip einfach das E-Mail mit dem Wunschdatum generell einfach an den Wickerl schicken. Das ist der Wickerl Buchinger, der bei uns das Ganze mit Christian Kern eigentlich managt und dann wird es eh in Kontakt treten, generell, ob es für uns in dem Jahr noch möglich ist, weil wir spielen pro Jahr eigentlich, wenn wir auch ein Match fixiert haben, dann spielen wir in 40 Kilometer Umkreis im selben Jahr nicht nochmal.
Nicht unbedingt nochmal.
Das heißt, vielleicht kann man das dann ein anderes Jahr in Betracht ziehen, wann vielleicht das Vereinsjubiläum dann vielleicht später ist, kann man vielleicht im Vorhinein das schon planen, aber da gibt es Möglichkeiten bei uns.
Alle Termine sieht man auch auf der Website 14.05. Geisau in Vorarlberg zum Beispiel. Ein Termin, also die Vorarlberger dürfen sich auch auf euch freuen in dieser Saison. Wir werden viel noch über die Copa Pelé sprechen, viel über die Austria, ist klar. Aber wir wollen auch eure Karrieren beleuchten. Andi, ich würde gerne mit dir starten. Erstes Länderspiel ist so eine Rubrik bei uns, weil das ist ja die Berechtigung, dass man bei der Copa spielen kann. Kannst dich erinnern, ist ja schon ein bisschen eine Zeitalter her.
Kann mich erinnern, wie wenn es gestern gewesen war. Es war, wenn mich nicht alles täuscht, 15. Oktober 1986.
Vollkommen richtig.
Auswärts in Graz. Liebenau hat es damals
auswärts
noch geheißen.
In Graz.
Also ist ja, auswärts in Graz, Liebenau, nicht daheim in Wien, nicht im großen Wiener Stadion. Und gegen Albanien. Und glaube ich 3-0 gewonnen.
Richtig.
Und nach 18 Minuten habe ich, glaube ich, 1-0 gemacht.
Komplett richtig, wiedergegeben. Warst du da schon auf der Welt?
Also nicht.
Geht sie knapp aus.
Geht sie knapp aus, ja.
Warst du als Kind ein Ogres-Fan, weil die Nähe zu Austria gab es ja früh bei dir? Und
schon, ich war eher Mittelfeldspieler, von daher, ich habe zwar in Andi verfolgt, natürlich als Austrianer halt auch angefeuert, aber da hat es halt, ich bin eigentlich so mit Flügeltommy, ja. Wagner Michi, so, das waren meine ersten Trikots, die ich gehabt habe.
Also die 90er Jahre
so
dann,
ist es, ja.
Die späteren 90er.
Das waren
90er.
Dann meine Spieler, die ich dann halt bewusster verfolgt habe und so wie ich die Austria kennengelernt habe.
Das vereint euch ja die Austria. Trotzdem, der Weg zur Austria bei dir über Simmering zur Austria und dann früh verliehen, oder? Admira?
Nein.
Falsch recherchiert.
Ja, da bist du falsch.
Also,
angefangen habe ich im Nachwuchs bei FAC.
Ja.
Und von der FAC bin ich im Nachwuchs dann zur Austria gewechselt. Und dann
aber in Simmering halt geboren?
Nein.
Auch nicht?
Auch nicht. In Floridsdorf,
das Internet.
In Floridsdorf geboren, in Streversdorf aufgewachsen, auch Floridsdorf. Und dann aber irgendwann einmal zur Austria gekommen und dann dort bei der Austria geblieben. Mein ganzes Leben.
Kurze Auslandserfahrung hat es gegeben, aber...
Ja, kurze Auslandstrips Österreich, Admira haben wir gespielt, LASK gespielt, diese Dinge halt schon dabei, aber prinzipiell war ich immer Austrianer.
Warum hat der Club dein Herz so eingenommen?
Ich weiß es nicht. Ich bin halt immer einer gewesen, der nicht immer nur mit dem Strom schwimmt, sondern auch halt ganz gern gegen den Strom schwimmt. Und alle meine Freunde und auch teilweise in der Familie waren welche, die halt Rapid-Fans waren. Und gerade deswegen habe ich halt dann am Ende des Tages mich für die Austria entschieden, weil ich mir gedacht habe, eigentlich will ich nicht da mitschwimmen. Und der Fußball damals, den die Austria gespielt hat, hat man halt irgendwo mehr zugesagt, obwohl man im Nachhinein dann viele Menschen gesagt haben, von deiner Art, wie du Fußball spielst, hättest du eigentlich viel besser zu Rapid passt als zu Austria. Das ist sicher nicht so, aber ich habe mich für die Austria entschieden und das wäre ja, bis ich meine Augen schließe, wird das so bleiben.
Da hat auch ein Angebot von Rapid, das ja einmal am Tisch lag und gar nicht so schlecht gewesen sein soll, die nicht umstimmen können.
Eigentlich hätte ich den Vertrag unterschreiben können und habe aber mir dann eine Bedenkzeit erbitten und habe dann eine Nachtnahme darüber geschlafen. Also eigentlich,
und der war finanziell?
Finanziell war eigentlich lukrativer als der bei der Austria. Aber die Nacht habe ich halt kein Auge zugemacht und habe sehr viel nachgedacht und dann habe ich gedacht, ich kann nicht mein ganzes Leben für Austria gespielt haben und dann zu Rapid wechseln. Das geht nicht, beim besten Willen nicht. Und deswegen habe ich dann auch gesagt.
Ist das auch ein Grund, warum man so eine violette Legende ist?
Ja, natürlich. Also ich sage, es gibt natürlich Ausnahmen, aber so wie es der Andi ist, also ich glaube, wenn man jetzt von Austrianern redet und bringt man eher an der Ersten in Verbindung damit, weil er einfach so wie er ist, hat sich nicht verändert und so kennen die ältere Generation, so habe ich ihn kennengelernt und so sehen wir als meine Kinder, wenn man jetzt bei der Copa Pelé ist, ja. Er ist halt authentisch und das macht ihm aus und so lieben wir ihn.
Hast du einmal ein Angebot von Rapid gehabt oder wäre es für dich in Frage gekommen, einen Job bei Rapid anzunehmen oder auch für Rapid zu spielen?
Nein, also ich habe kein Angebot gehabt, ja. Aber für mich war es auch kein Thema. Also ich sage, ich bin halt aufgewachsen mit der Austria und habe dann halt mit 14 in die Stronach Akademie die Chance gekriegt, bei der Austria zu spielen. Also was natürlich für mich ein Traum war, da generell einmal das Logo auf der Brust zu haben, schon im Nachwuchs. Und dass man dann der Verein das ganze die Profikarriere ermöglicht hat, war dann für mich das Letzte, wo ich dann halt gesagt habe, du, nein, das ist mein Verein und ich will nirgends anders hin, in Österreich vor allem. Und da war das nie in Frage gekommen. Also ich sage bewusst, habe ich nie was gegen Rapid gesagt, weil man ja auch genug Rapid-Fans in der Stadt irgendwo trifft. Aber nein, also war nie in Frage gekommen.
Das heißt, wo Peter Stöger jetzt dann letzten Sommer Rapid-Trainer geworden ist, habt ihr den Kopf geschüttelt?
Nein, habe ich nicht, weil das heute, glaube ich, einfach nicht mehr richtig so streng genommen wird. Das war ja schon auch während meiner Karriere. Wir haben ja viele Spieler gehabt, die vorher bei uns gespielt haben und dann bei Rapid oder umgekehrt. Und deswegen habe ich das auch nicht für so böse empfunden. Ich weiß, dass der Stöger Peter mehr Austrianer als Rapidler ist. Das weiß ich. Und damit habe ich, aber seine Entscheidung, die hat er getroffen. Und das ist natürlich im Trainerjob schon was, was er hat irgendwas gesehen, was er bei Rapid erreichen will, was er vielleicht zeigen will, dass das geht. Ist am Ende des Tages eh nicht gelungen. Leider Gottes für ihn, aber für mich ist es, war es nicht jetzt böse. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich, wenn ich ihn auf der Straße getroffen hätte, dass ich bei ihm vorbeigegangen war, nur weil er Rapid Trainer ist.
Wäre ja auch traurig. Du hast ihn als Trainer gehabt.
Ich habe ihm auch gratuliert zu dem zum Ding. Also ja, man weiß ja auch, dass er dann vielleicht privat nicht die einfachste Zeit und so weiter gehabt hat. Mhm. Und wie er dann Rapid-Trainer geworden ist, hätte er es halt schaffen können, dass er der letzte Meistertrainer von Austria und von Rapid generell geworden, also hätte sein können. Und von daher geht es mir da um den Menschen und ich mag ihn Peter Stöger als Person und von daher habe ich mir auch alles Gute für den Job gewünscht.
Andi, du hast in deiner frühen Karriere bei der Austria sehr, sehr starke Offensivspieler vorgefunden, wo du jung dazukommen bist. War das für dich eine prägende Zeit, eine schöne Zeit, da in diese Mannschaft zu kommen, dich durchzubeißen?
Natürlich hat es mich geprägt.
Mannschaft mit Uli Polster und Herbert Brask hat damals auch noch gespielt offensiv.
Ja, also wenn man über diese sogenannten echte Legenden. Nicht? Also, da reden wir über den Sarah Robert, da reden wir über den Sarah Josef, da reden wir über den Dagsbacher Karl, da reden wir über den Prohaska, über Gasselich, Birkner, Baritz, wie die alle geheißen haben. Mit vielen von denen habe ich nicht gespielt, aber in weiterer Folge war es halt dann die Vanillaschi. Alleine mit denen in einer Mannschaft spielen zu dürfen, war dann schon für mich eine richtige Auszeichnung. Steinkugler Gerhard. Also, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt den einen oder anderen nicht namentlich nenne, aber es war schon sehr, sehr angenehm für mich als junger Mensch, mit diesen Spielern zu spielen. Auch der Baumeister Ensel, der sehr ein gutes Handel für junge Menschen gehabt hat, der die dann halt mitgenommen hat auf die Reise und da irgendwann immer erklärt hat, heißt, das würde ich so machen und nicht so. Das sind halt dann schon viele Sachen, die dich dann für deine Zukunft prägen und das habe ich mir auch immer als Vorbild genommen, wie ich dann am Ende meiner Karriere war, da wie meine Karriere schon dem Ende zugegangen ist, dass ich mich halt immer sonderlich für diese jungen Spieler ausgesprochen habe und ihnen auch geholfen habe, ihnen immer wiederum gezeigt habe, wie es vielleicht gehen könnte, wie es funktionieren könnte. Das ist dann schon was Besonderes, mit solchen Spielern zu spielen und das dann auch weiterzugeben. Und der Sutti ist zum Beispiel auch so einer gewesen. Ich habe ja 2 Monate lang, habe ich es genießen dürfen, sein Trainer zu sein und alleine der Sutti, was er für Ausstrahlung gehabt hat, seine Vorbildwirkung, wie er sich beim Training präsentiert hat, immer vorangegangen ist. Du hast gesehen, der hat das Feuer in sich, der will den Jungen da weiterhelfen. Und das zeichnet Spieler halt aus. Und ich glaube, auch deswegen ist dieser Legendenstatus, den wir beide bei der Austria genießen, auch vollkommen zurecht.
Du hast mir mal erzählt, dass du dich gerade am Ende deiner Karriere sehr um die Jungen kümmert hast und dass das für dich extrem wichtig war, auch in so Zeiten da so ein Bindeglied sein zu können zwischen Trainer und den jungen Spielern, weil die oft den Mund nicht aufmachen.
Naja, so wie er sagt, das war zu meiner Zeit, wie am zu Beginn, da hat es halt mehrere ältere Spieler gegeben, wo das einfach klar war, weil wenn du jetzt den anderen nicht zuguckt hast, hast du vielleicht dir von den 7, 8 anderen angefunden, der deine Sprache spricht. Aber am Schluss war es jetzt auch so, dass man ja auch mit Peter, mit Stöger, wie ich zurückgekommen bin, ja auch generell das Ziel war, die Erfahrung weiterzugeben. Und ich glaube, dass ja dann, wenn du Erfolg haben willst, als älterer Spieler, und du siehst, dass die Jungen noch nicht so weit sind, dann machst du es ja automatisch, weil du willst ja dann auch Erfolg haben. Also mir geht es jetzt da vielleicht nicht in erster Linie nur um die Jungen generell oder am Anfang ist man nicht nur darum gegangen, die Jungen weiterzuentwickeln, sondern du willst ja Erfolg haben am Wochenende. Du willst um den Sieg und du brauchst aber die 10 anderen. Und da, so ist es halt auch entstanden, dass du da immer mehr in diese Führungsrolle einwachst. Und ja, mir ist dann schon am Schluss auch daran gelegen, dass da halt generell auf und neben dem Platz da die richtigen Sachen passieren, ja.
Andi, wenn man auf YouTube Andi Ogris eingibt, dann kommt ganz viel Podcast und Videocast und so mittlerweile, aber relativ weit oben auch ein Tor gegen Barcelona. Kann nicht jeder von sich behaupten, oder? Und da strahlst du gleich ein bisschen.
Ja, das ist, das sind diese Dinge, die halt in deiner Karriere begleiten. Mhm. Also wenn mich halt einer fragt, an die Tore, an die ich mich erinnere, an jedes einzelne gegen Rapid.
Wie viele
waren es? Das Tor bei der WM in Italien, ja. Und natürlich das Ferseltor gegen Barcelona.
Meistercup war das im Jahr.
Ich da sagen muss, wenn ich den nicht reingehauen hätte mit der Stöger, obwohl der niemand was tun kann, aber dann hätte er mir wahrscheinlich geschimpft. Weil normalerweise hätte ich den Ball eigentlich nur zurücklegen brauchen und der Peter steht eigentlich vor dem Tor. Aber ich habe das halt mit dem Fersel probiert, das war einfach eine Eingebung und hat funktioniert, Gott sei Dank.
Das war Meistercup im Jahr?
Glaube ich 92.
92. Mhm. Und du hast angedeutet auf Stöger und dann das Ferschall und gegen Barcelona.
Ja, der Subisarreta hat sich halt locken lassen und ich weiß jetzt nicht, ich glaube der Nadal ist dann zu spät gekommen und hat ihm nicht mehr von der Linie kratzen können. Drin war er am Ende des Tages. War es ein schönes Tor für mich persönlich, aber am Ende des Tages war es auch so, dass wir den Aufstieg dann trotzdem nicht geschafft haben.
Ja. Trotzdem kann man sagen, man hat gegen Barcelona getroffen, ist schön. Und du hast bei einer WM gespielt, 1990, in Italien. Wer war eigentlich dein Zimmerkollege beim Nationalteam?
Eigentlich der eigene Ernstl.
Ernstl.
Mhm. Mit dem habe ich mich gut verstanden. Wir haben uns das Zimmer geteilt, wir haben gleichen Interessen gehabt. Karten spielen und was halt so damals halt noch in der Freizeit halt alles möglich war.
Kein Smartphone.
Kein Social Media. Ich habe damals noch nicht gegeben, da hast du am Münzautomaten arbeiten müssen, wenn du daheim anrufen musst wollen. Aber die Zeiten haben sich halt geändert. Aber der Ernstl war super, weil wir Karten spielen haben können. Wir haben gewirfelt. Wir sind auch miteinander spazieren gegangen. War einfach eine lebende Zeit. Und da habe ich gewusst, wenn ich bei der WM mit dann mehr oder weniger 3 Wochen auf einem Zimmer bin, dass man der nach 3 oder 4 Wochen auch nicht auf die Nerven geht. Mhm. Und das war der eigene Lange.
Ganz ein wichtiges Thema, ihr wart beide bei Groß-Events, 1990 bei der WM, du warst 2016 bei der Europameisterschaft in Frankreich dabei, ohne Einsatz, damals im Kader. Ja. Jetzt steht der WM vor der Tür. Wie wichtig ist der Wohlfühlfaktor, dass man da jemanden im Zimmer hat, mit dem man sich versteht, dass man da über die Zeit kommt und wie wichtig ist es auch, dass man nicht irgendwie einen Stunk macht, wenn man nicht spielt?
Also im Endeffekt, der Wohlfühlfaktor mit im Zimmer ist sehr wichtig. Also ich sage jetzt, 2016 war es vielleicht dann gerade so, dass wir da halt ewig die Familien nicht gesehen haben und vielleicht dann so auch die Stimmung nicht vielleicht die beste war dann. Stunk, im Endeffekt für mich war es, ich war realistisch, dass ich war froh, dass ich im Kader dabei war und wäre natürlich glücklich über jede Minute gewesen, aber sowas zu erleben ist schon ein Privileg und wenn man sich dem bewusst wird, dann macht man automatisch keinen Stunk.
Es gab die Geschichte in Malmö, dass ein Teller geflogen sein soll. Kannst du da halt was aufklären, oder?
Das kann ich eigentlich nicht bestätigen, nein.
Kein Teller.
Also,
kein
Teller nicht. Also es gibt natürlich, wenn man so lange zusammen ist, gibt es den einen oder anderen Thematik, wo man vielleicht nicht anderer Meinung ist. Aber
die Geschichte war damals, glaube ich, so, dass es so angeblich 2 Lager in der Mannschaft gab und es zu einem Konflikt kommen sein soll und dann soll angeblich sogar ein Teller geflogen sein.
So okay, hat vielleicht war ich dann auch nicht im Speisesaal.
Ich glaube, das verwechselst. Die Töller sind bei uns geflogen. Das war beim Sutti nicht. Das verwechselt.
Ich glaube, ich bin zu lebt dazu gewesen.
Naja, das du ganz geworfen hast, habe ich mir gedacht. 90er WM. Ihr habt damals einen Sieg und du hast das Tor gegen die USA damals erzählt. Italien im Land, wo in Europa schön auch Fußball gespielt worden ist, jahrelang. Jetzt schaut es gerade ein bisschen anders aus. Wie war die WM damals für dich und wie kann man so eine Zeit nach heute transportieren? Gibt es da noch Parallelen? Oder ist das
also transportieren ist schwierig, ja. Aber es war halt damals so, Italien war Veranstalter, unser Eröffnungsspiel war in Rom, eben gegen den Veranstalter, gegen Italien, ausverkauftes Olympiastadion in Rom.
Super Moment, oder?
Das war natürlich schon beeindruckend für alle. Aber wir haben uns natürlich was vorgenommen. Nicht? Wir wollten dort natürlich über die Gruppenphase hinauskommen. Und glaube auch, dass wir eine richtig gute Mannschaft waren, aber mit dem Druck am Ende des Tages halt nicht fertig geworden sind. Das heißt, viele von unseren Spielern waren noch nicht so weit, um eben, es war auch nach langer Zeit, glaube ich 20 Jahre später wieder einmal eine WM, und da haben wir viele nicht damit umgehen können. Und dann haben wir gegen Italien begonnen, und an und für sich in der ersten Halbzeit waren wir schon, da haben wir schon viel Glück gehabt. Aber am Anfang der zweiten Halbzeit haben wir dann eine Riesenchance gehabt, der Herzogandi, wo er knapp am langen Eck vorbeischießt. Wenn der eine geht, und solche Ballen hat er schon des Öfteren eine gehabt auch, dann rennt die Partie vielleicht anders. Und am Ende des Tages wissen wir auch alle, war es halt dann der Toto Skilacci, der 1,50 ist und zwischen unsere zwei baumlangen Innenverteidiger zum Kämpfen gekommen ist. Ja, dann verlässt halt unglücklich. Weil im 10 Minuten vor Schluss verlierst du halt 1-0. Aber das war nicht entscheidend. Entscheidend war dann, glaube ich, die Partie gegen die Tschechen, wo wir dann wieder 1-0 verlieren. Jetzt, der Pfeffer Toni möge es mir verzeihen, dass ich das wieder aufwärmen muss. Aber der Rückpass natürlich war vielleicht jetzt
nicht... Haben wir in Folge 1 behandelt von Toni?
Aber meiner Meinung nach... war es nicht im Pfeffer, dann ist er schon zu den Klaus Lindenberger, also der hätte rauskommen müssen, dann war es zu den Elfmetern gekommen, und dann haben wir in der letzten Partie halt die Amerikaner noch 2-1 geschlagen, da hat der Rodak Sattel, Gott hab ihn selig, dann ist Siegestor gemacht, und ja, am Ende unzufrieden für uns, aber das Erlebnis WM 90 war für mich schon richtig, richtig schön, und vor allen Dingen für mich hat das ja nach dieser WM die Tür geöffnet für eine Auslandskarriere. Also ich bin dann nach Spanien gewechselt zu Espanyol, und das war für mich schon sehr, sehr wichtig.
Über die Zeit wollen wir auch noch sprechen, aber ich will einen Punkt aufgreifen, diese Momente beim Großevent. Ich kann mich 2016, ich war auch in Frankreich mit dabei bei der ganzen Europameisterschaft, der Stangenschuss von Alaba beim ersten Spiel, der Elfmeter von Dragovic vergeben. Sind das die Momente, die halt über Aufstieg und Nichtaufstieg entscheiden und über eine erfolgreiche WM oder eine nicht erfolgreiche EM in dem Fall?
Es ist natürlich das Momentum ein bisschen mit Beginn des ersten, also mit dem ersten Spiel quasi natürlich ein bisschen wieder gedreht, weil man viele Spieler, Schlüsselspieler in der Quali waren ja vor der Euro dann auch verletzt. Mhm. Der Sladi verletzt sich beim ersten Match dann eigentlich, der uns dann in der Quali schon angetragen hat. Also man muss sagen, da kommt viel zusammen. Also ich sag, das wurde einfach dann für Österreich einfach zu der Zeit nicht gestimmt. Weil man muss sagen, der Marcel Kohler hat ja auch in der Quali an seiner Statue festgehalten. Und so war es eigentlich auch, dass sie dann zu der ersten Elf bei der Euro nichts verändert hat, war dann ja nicht so, dass man sagt, okay, hey, jetzt ist einmal der hat eine gute Phase, der kriegt eine Chance. Also so war es jetzt auch nicht, und da sind viele Faktoren zusammengekommen, dass vielleicht dann nicht das Turnier sehr gleich so gestartet ist, dass man da wieder die Euphorie entfacht hätte, die man sich eigentlich in der Quali erarbeitet hat.
Andi, du hast 63 Länderspiele, du hast über deinen Zimmerpartner gesprochen, es gibt aber auch Menschen, die nicht mit dir im Zimmer waren und die Geschichten von früher uns zukommen haben lassen, und eine ist besonders spannend von einem gewissen Anton P., die wollen wir mal kurz hören, was er uns da so mitgebracht hat.
Ja, es handelt sich um eine Geschichte, die ich selbst gar nicht glauben kann, aber die Andi Herzog immer erzählt, dass Andi Oge sich immer so um 10, halb 11 in der Nacht ein Schnitzel bestellt hat und immer mit Andi Herzog unterschrieben hat, und der Herzog hatte dann ein riesen Problem mit ÖFB gehabt hat, weil die Abrechnung vom Zimmer war natürlich eine Katastrophe, nicht? Und angeblich soll der Andi dann die Sachen bestellt hat, immer aufs Zimmer und immer mit Andi Herzog unterschrieben. Ich kann das gar nicht glauben, aber der Herzog erzählt das immer.
Es ist absolut falsch.
Stell's richtig, nicht? Bitte.
Der Herzog Andi hat sich um 10 auf die Nacht ein Schnitzel aufs Zimmer bestellt und hat mit Herzog Andi unterschrieben und hat aber gemeint, das hat sich der Ogerl bestellt.
Und also der wollte einlassen
ja,
am Ende des Tages.
Der Herzl hat das braucht. Ich habe es nicht braucht. Also um 10 Uhr auf den Tag, ich bin Schnitzelfan, und um 10 Uhr auf den Tag habe ich kein Schnitzel braucht.
Wenn man so über Legenden mit Schmäh spricht, dann kommt man in eurer Generation ganz viele außergewöhnliche Charaktere, die da zusammengekommen sind. Wer war in der Phase so der ärgste Schmähbruder in der Nationalmannschaft?
Oh, da hat es einige gegeben. Also der Toni Polster ist natürlich mit einem überragenden Schmäh ausgestattet. Der Herzog Andi ist, war damals ja eigentlich noch ein Junger, aber trotzdem mit einem guten Schmäh. Aber ich möchte viel mehr sagen, wir haben so im Umfeld der Mannschaft haben wir viele Menschen gehabt, die mit einem richtig, richtig guten Schmäh ausgestattet wurden. Der Heinz Palme hat einen super Schmäh gehabt, der war vom ÖFB Pressechef damals. Oder Hannes Kartnick war ja damals bei der WM 90 mit uns mit in Florenz und hat halt alles organisiert. Also. Und wenn wir jetzt nach dem Ausscheiden haben wir natürlich also Feier wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber so ein gemütliches Beisammensein gehabt und wir haben nur gehabt so einen kleinen Radio mit und Musik zum Huren und der Hannes hat dann irgendwann einmal gemeint, na warte, ich habe eine Anlage im Auto, mit der geht es viel besser und ist mit dem Mercedes halt vorgefahren und hat die Türen aufgemacht und den Kofferraumdeckel zuerst aufgemacht, dann wieder zugemacht und hat halt voll auftrat und das war natürlich viel besser, aber er hat das dann zutiefst bereut, weil wir dann eine Polonaise gemacht haben und die ist aber über sein Auto drüber gegangen. Das war dann nicht so live und fair, aber er hat es trotzdem genommen wie ein Mann. Und, aber wir haben viele. Eine ÖFB-Legende schlechthin ist der Helmut Legenstein, der Zeigwart. Der war mit einem Superschmäh behaftet, auch die Massageabteilung, Toni Kulowitsch war richtig, richtig gut. Also wir haben intern aber schon eine richtig gute Stimmung gehabt. Das muss man schon sagen und auch fühle mich
schmäh behaftet. Und ihr habt euch auch gern gegenseitig gekeckelt, oder? Also der ein oder andere Streich, den man einen anderen gespielt hat?
Natürlich. Das hat sein müssen, das muss auch sein. Also das gehört einfach dazu, zur Mannschaft. Und das haben wir auch richtig ausgiebig genossen, wenn man dann irgendwann ein bisschen so in die Fallen drücken haben lassen.
Ist da irgendwas in Erinnerung, was?
Ich kann mich nur erinnern, weil der Toni jetzt diese Geschichte erzählt hat, dass der Toni irgendwann einmal, da waren wir glaube ich im Budecenter oder in dem Budehotel, waren wir kaserniert und der Toni ist gekommen und hat irgendwo eine Entzündung gehabt und hat zum Arzt müssen, ist natürlich ohne Auto da gewesen und ihr waren es gehabt, dass er damals von irgendeinem Händler zur Verfügung gestellt und das war so ein Golf, ein Rallye-Golf, und der ist unten gestanden und ich habe ihn zum Zaun hingestellt. Nicht? Und der Toni hat gesagt, Andi, kann ich mir dein Auto ausbauen, ich müsste zum Arzt fahren, muss man dort eine Spritze holen? Sage ich, ja, natürlich. Sage ich, du hast den Schlüssel, aber du musst aufpassen, ist ein Rallye-Golf. Und er hat gesagt, was heißt das? Habe ich gesagt, ja, nur 6 Vorwärts gehen, keinen Retourgang. Sagt er, na, was heißt das? Dann sage ich, du musst dich so einpacken, dass du immer gerade wegfahren kannst. Und der Toni hat gesagt, na ja, das werde ich schon hinbringen. Und ist runtergegangen und das Auto ist aber beim Zaun gestanden.
Hat das rausgeschoben?
Ausgeschoben, ja. Das Auto hat natürlich einen Retourgang gehabt. Nicht? Aber das, war halt dann, das sind halt diese Kleinigkeiten, wo wir halt dann immer wieder rum ein bisschen geschmunzelt haben drüber.
Markus, wir kommen zu deiner Karriere. Erstes Länderspiel ist nicht so lang her, ist auch noch im Kopf.
Ja, Finnland in Klagenfurt hat 2012 3-1 haben wir
gewonnen.
So ist es ja. Haben wir 3-1 gewonnen und ja, war natürlich ein Erlebnis. Also generell 2011, glaube ich, im November oder was, war ich das erste Mal dabei und dann 2012 Debüt gegeben. War zu der Zeit, wie wir da erfolgreich waren mit der Austria, natürlich dann noch ein i-Tüpfelchen drauf.
Mit wem warst du im Zimmer?
Mit Heinz Linden eigentlich viele Jahre.
Bis gut von der Austria erkannt.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir dann oft dann beieinander geblieben und Heinz schnarcht zwar ein bisschen, aber sonst war er ein guter Zeitgenosse. Oder sag ich, wieder sagt, okay, da haben wir dann Spaß gehabt gemeinsam im Zimmer und wir haben, glaube ich, auf einer Wellenlänge sind wir geschwommen und das war gut.
Habt ihr den Schmäh, den die damalige Generation gehabt hat, auch noch erlebt? Oder war das so eine andere Generation? Muss man das anders, weil andere Einflüsse da sind, Handy, Social Media, bla bla bla?
Es hat sich verändert, aber es gibt in jeder Mannschaft, glaube ich, gibt es so die Spaßtiger, die dann einfach da eine gute Laune einbringen und ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Erfolg hat. Also gerade in der Quali, wie wir da waren, jetzt dann zu 2016, war das einfach eine überragende Mannschaft. Der Marco und wie sie alle heißen, haben da einfach super Schmäh eingebracht. Und gehört einfach zu jeder erfolgreichen Mannschaft, gehört das dazu, dass ein paar Schmähbrüder dabei sind.
Ihr habt auch bei der Austria dann eine sehr erfolgreiche Mannschaft gehabt, die ja dann Meister geworden ist unter Peter Stöger. Meistermannschaft, erinnerst dich gerne an die Zeit zurück, das war ja doch auch als Austria-Fan ja nicht erwartbar, dass die Austria der Meister wird in dem Jahr.
Nein, natürlich erinnere ich mich gern zurück. Also wir haben halt auch schon mit Daxbacher Kalle haben wir da schon einen schönen Fußball gespielt, aber wir waren halt nie ganz oben dabei. Und dann mit dem Peter haben wir es halt wirklich geschafft, dann vor allem im Frühjahr, dann Salzburg hat immer vor uns gespielt, wie wir nachlegen müssen. Also dem Druck dann mit der Austria, wo wir die letzten Jahre davor diesen, dem Druck nicht standhalten können, haben wir immer performt und haben den Titel geholt. Also es war schon ein spezielles Gefühl dann einfach, dass wir mit der Austria dann auch wieder Meister werden können. Und ja, da war einfach auch die Mannschaft mit Peter, mit dem Trainerteam, war einfach überragend. Und es ist halt wirklich so gewesen, dass auch die Spieler, die nicht gespielt haben, haben dann einfach nur positiv geredet, weil es einfach ein ehrliches Miteinander war. Und das war natürlich in meiner Karriere nicht immer so. Aber bei der Gruppe, egal ob es jetzt Mitarbeiter, Trainer, Spieler, war das einfach ein überragendes Gefühl in der Mannschaft und jeder ist gern zum Training gekommen und wollte einfach dann auch gar nicht heimgehen. Wir sind dann tausendmal essen und frühstücken und alles Mögliche gegangen, feiern natürlich auch, was einfach dann auch zu dem Erfolg beigetragen hat.
Du musst noch ganz kurz erzählen, warum der Mannschaftsbus immer bei einem amerikanischen Burgerladen einen kurzen Abstecher machen hat müssen.
Naja, also es ist, wir haben dann eigentlich schon bei jedem Heimspiel war es dann so, dass irgendwer dann zum Mackey fahren hat müssen oder gehen hat müssen, weil der Hosi unbedingt seine Chicken Nuggets braucht hat, weil mit der Torquoten hat er natürlich auf das nicht verzichten können und wir wollten es natürlich auch nicht, dass er darauf verzichtet. Und so war es ja dann eigentlich der Klassiker, dass der Hosi dann einfach seine Nuggets hat.
Sehr gut. Und ein langjähriger Mitspieler hat uns zu dir auch was zukommen lassen. Da hören wir jetzt rein.
Markus Suttner, Fußballgott. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich anfangen? Was soll ich aufhören? Schwierig. Der Sutti ist vom Beginn weg ein richtig, richtig guter Freund von mir geworden, weil wir uns menschlich gleich super verstanden haben, weil wir auch ähnliche Werte in uns tragen. Beide eigentlich ja Landkinder, die dann quasi auch in Wien Fuß gefasst haben. Aber wir haben uns das im Training schon auch immer gegeben, weil wir beide ja immer gewinnen wollten. Und das hat man dann eher auch gemerkt, wo diese Haltung, wo die hingeführt hat bei ihm auch. Er hat eine super Karriere am Ende hingelegt, super linker Fuß, voll fleißig, super Arbeitseinstellung, hat das Fußballspiel verstanden und am Ende hat er auch, finde ich, seine Karriere super clever getaktet und ja, im Endeffekt hat er Premier League gespielt, das können nur ganz wenige Österreicher von sich behaupten und er darf auch sehr, sehr stolz drauf sein. Aber natürlich, Sutti, der Name war auch Nomen est Omen. Ich habe wenige Kollegen kennengelernt, die so gerne und leidenschaftlich auch sudern konnten, wie du. Na, viel Spaß auf alle Fälle noch beim Podcasten, dann bin ich schon gespannt, was da alles rauskommt. Tschüss, Baba.
Manuel Ortlechner, was hat es auf sich mit dem Jammern, mit dem Sudern?
Boah, ich war halt gerne einer, der Sachen hinterfragt hat. Also ich bin jetzt keiner, der bin schon, wenn ich wem vertraue, dass ich dem erfolge, aber generell stört auch gerne die Frage, warum ich was mache. Und so ist es halt auch gewesen oder generell, wann wir uns was vornehmen und es wird halt nicht gemacht. Also ist jetzt sehr viel von mir voraus, das heißt, ich verlange sehr viel von mir und dann verlange das aber auch von anderen und wenn ich das nicht dann bekomme, dann bin ich halt auch leicht unzufrieden.
Also ein kritischer Geist.
Kritischer Geist und kann das auch gerne mitteilen, weil ich bin keiner, der sich verstört. Also ich bin, jeder weiß, wo er ist bei mir. Und so gerade bin ich geblieben und darauf bin ich eigentlich auch stolz.
Wie hast du die Jungs damals beobachtet in dem Jahr oder in den Jahren, wo sie dann noch Champions League gespielt haben, diese Generation, die für die Austria nach längerer Zeit wieder einen Meistertitel geholt hat?
Ja, sehr positiv natürlich. Ich glaube, wenn du Meister wirst und dann in der Champions League spielst und St. Petersburg, glaube ich, daheim 4-1 schlagst und das sind halt schon Sachen, die einschneidend sind und wenn du violett bist, bis in die Knochen, dann taugt er das natürlich. Aber die Mannschaft selber hat sich halt, ich glaube, sie haben sich mit der Zeit so richtig eingearbeitet und haben dann, wie es der Sutti sagt, sie haben immer nachziehen müssen und eigentlich hat ja jeder Salzburg als souverän gesehen. Und die Austria hat das aber dann überragend gemacht und dann sind eben diese Spieler halt auch extrem wichtig gewesen. Der Hosi Fuhren, der extrem hohe Trefferquote gehabt hat. Ich habe auch selten einen Stürmer gesehen mit so einer richtig, richtig guten Schusstechnik. Also da war der Hose schon einer von denen, wo du da als Junger viel anschauen hast können. Und für mich als Alter eigentlich sehr beeindruckend war. Aber auch hinten waren sie extrem gut aufgestellt. Der Sutti auf der Seite, der permanent auf und ab marschiert ist. Ob das jetzt dann der Ort in der Innenverteidigung waren, auch der James Holland im Mittelfeld war ja auch ein wichtiger Faktor, der dann halt im defensiven Mittelfeld die zusammengerammt hat, aber auch mit dem Ball so viel Kenner hat, dass er die Pässe richtig gut nach vorne spielen hat können. Gorgon, Alex, darf man nicht vergessen. Ja, ja. Das ist ja ein Wahnsinn, der grüne Mittelfeldstratege. Richtig, also das war eine richtig, richtig gute Mannschaft, die sie aber vielleicht am Anfang gar nicht so harmonisch gewirkt hat, aber sie in diesem Jahr total eingearbeitet hat. Und dann bist du, wenn du aufgegangen bist ins Hohe Stadion oder wie es heute heißt, Generale Arena, dann hast du gemerkt, da ist eine Einheit draußen und das ist eine Mannschaft. Und ich glaube, war am Ende des Tages dann entscheidend, dass sie den Meistertitel geholt haben. Sie haben sich zu einer Mannschaft entwickelt, wo jeder für jeden marschiert ist.
So ist es. Du hast dort, war ja nach der Zeit, wie der Peter gekommen ist, waren wir ja davor, haben uns alle gesagt, okay, wir haben die Qualität nicht, hat uns jeder die Qualität abgesprochen am Anfang der Saison. Und dann war es ja auch so, dass wir am Anfang ja auch nur die Partien drüber gerettet haben. Es war jetzt nicht am Anfang nicht überzeugend, sondern du hast einfach dann aber trotzdem, das Trainerteam hat das ja dann die richtigen Worte gefunden, dass das, was sie gesagt haben, auch eingetroffen ist. Und natürlich wächst dann das Vertrauen in das Ganze, was die sagen auch. Und wir haben dann auch im Frühjahr, glaube ich, trotzdem eine Schwächephase gehabt, wo dann aber der Peter dann gegen Admira bei der Niederlage in der Südstadt dann auch in die Kabine gekommen ist und gesagt, du, Jungs, scheißegal, wir wären Master. Das hat das erste Mal dann ausgesprochen und du hast dann auf einmal gemerkt, dann, hey, wenn es der Peter sagt, dann ist das so. Und dann auf einmal war es so, dass dann auf einmal war diese ganze Skepsis, die wir dann vielleicht durch diese Delle gehabt haben, auf einmal war weg und dann war für jeden klar, ja, wir werden es. Wenn es der Peter sagt, dann werden wir es jetzt werden. Und so war es dann auch. Und sagt, das kannst du nur gemeinsam arbeiten. Den Plan, diesen Glauben, das geht nur über natürlich positive Ergebnisse, über Teamgeist, über das Ganze. Und das hat in der Saison einfach perfekt zusammengepasst. Und so ist halt auch dieser Meistertitel zustande gekommen.
Und ich glaube auch, dass das entscheidend war, oder? War da nicht wenn ich mich recht erinnere, du kannst mich korrigieren, weil du warst dabei. Entscheidend war, glaube ich, damals auch ein Derby, oder? Da, nach dem Derby hat man dann erst so richtig Fahrt aufgenommen, weil die Partien fuhren, das war, glaube ich, in der fünften Runde oder so.
Ja, also,
aber vorher waren auch so durchwachsene Ergebnisse nicht überzeugend gespielt oder
so genau drüber geschwindelt. Das weiß ich nicht. Also, du hast einfach gemerkt, dass mit jedem Sieg, mit jedem Punkt, dass die Fuhren wieder, weil vorher waren wir ja wieder der Ivo dann übernommen hat, waren wir dann ja am Schluss dann ja am Ende so ja schlecht.
Ja.
Und
dann hat es gegen Sturm das erste Spiel verloren.
Ich wollte gerade sagen, und dann ist es aber so, dass wir dann halt mit den positiven Ergebnissen gestartet haben und so halt wieder dorthin gekommen sind, wo wir geglaubt haben, wir können hin. Und so ist der, glaube ich, halt gewachsen. Und mit jedem Sieg kriegst du Selbstvertrauen. Also
und Andi, du sprichst es an, ein Derby-Sieg zählt dann noch einmal mehr und kann noch einmal was ganz anderes auslösen, oder?
Ja, es Derby ist halt das Spiel der Spiele. Das ist ja so. Da braucht man auch nichts drum reden. Aber du solltest ja eigentlich in jede Partie so reingehen. Aber es ist trotzdem so, wenn es gegen einen Stadtrivalen geht, wenn es um die Vorherrschaft in Wien geht, dann ist es noch einmal, dann kitzelst du noch einmal ein paar Prozent mehr aus. Die Stimmung im Stadion ist was anderes. Die Woche vor dem Spiel ist auch ein bisschen anders. Also zu meiner Zeit war es zumindest, also da hat sich die Stadt in zwei Hälften geteilt. Die einen waren halt die aus Hütteldorf, die anderen. Das ist einfach so. Und egal wo du hingekommen bist du essen gegangen, haben die Leute drauf angeredet, bist auf einen Kaffee gegangen, haben die Leute drauf angeredet, bist du irgendwo um und um gegangen, haben entweder gesagt, ja, hoffentlich verliert's, oder die anderen haben halt gesagt, wir drücken euch die Daumen und wir wünschen uns den Sieg. Da teilt sich die Stadt in zwei Hälften. Und das hat halt schon irgendwas Besonderes gehabt. Und das ist dann auch wichtig, wenn du dieses Derby gewinnst. Wenn du das Derby gewinnst, dann gehst du natürlich mit geschwellter Brust durch die Stadt, verlierst das, gehst 14 Tage in kein Café aus oder irgendwo anders. Dann versuchst du halt die Niederlage zu bearbeiten. Am Ende trotzdem Spiel der Spiele. Auch wenn es nicht so sein sollte, dass jedes Match so einige.
Es ist auch so, also es ist generell unter der Woche, also man will immer Gas geben im Training und immer so, aber gerade bei einem Derby ist halt dann auch so, dann ist noch mehr Aggressivität, noch mehr Feier drin und wenn es halt nicht ist, dann sind halt die, dem sie bewusst sind, die bringen halt die anderen dazu, dass sie dann halt auch wirklich dieses Feier erzeugen, weil ich sage jetzt, so wie es trainierst, so spürst und beim Derby kannst du halt nicht lauwarm dann
so. Das, was der Sute jetzt sagt, ist, das ist extrem wichtig, nicht? Zu unserer Zeit, also zu meiner Zeit, wo es, wir haben die Litauer gehabt, wir haben in
Ivanauskas,
in Valdas gehabt, wir haben in Nabekovas gehabt, wir haben in Friedrichas gehabt, na, die waren vor dem ersten Derby, die haben ja nicht gewusst, um was da geht. Nicht? Und dann haben wir sie mit einer hingesetzt und haben ihnen erklärt, um was da geht. Und das ist halt auch wichtig, dass man diesen, zu unserer Zeit halt noch diesen jungen Spielern erklärt, um was da geht. Und aber auch vor allen Dingen die, die was damals halt Ausländer waren, ist ja heute das viel, viel schwieriger. Aber dass die wissen, um was für ein Stellenwert dieses Match hat, das ist extrem wichtig und das muss einer mitteilen. Und da müssen sie einfach über ihre Grenzen hinausgehen. Und das haben die Litauer dann ziemlich schnell kapiert, um was da geht. Und deswegen haben sie sich auch richtig gut angestellt. Also der Walder hat ja einige Derby-Tore gemacht.
Kannst du dich an deinen schönsten Derby-Sieg erinnern?
Schönster Derby-Sieg, ja, eigentlich der schönste Derby-Sieg war das Cup-Finale. Klar, weil wir da eins noch hinten nach waren und dann mache ich halt in der 92. aus einem Freistoß mit linken, eigentlich mit meinem vermeintlich schwächeren Fuß. Ich war beidbeinig, deswegen war er nicht schwächer. Aber mit Sutti seinen linken Fuß halt den Ausgleich gemacht und in der Verlängerung hat dann der Stöger-Peter und der Ralf Hasenhüttl in Deckel drauf gemacht. Da haben wir Kapsig. Aber eins der schönsten war, glaube ich, wie wir im Mastertitel gefeiert haben, da haben wir es 4-0 geschlagen im Wiener Stadion. Das ist so trotzdem beeindruckend. Das sind halt so Sachen, die da halt in Erinnerung bleiben. Aber ich könnte dir fast über fast jedes Derby dazu.
Du auch? Ja, über fast jedes Derby nicht für mich. Keine Ahnung, für mich war das eigentlich beim Daxbacher im Happelstadion. Da haben wir Rapid einmal, ich glaube, 3-0, glaube ich, war es dann am Ende, zerlegt mit dem Stadion, mit dem Linz-Rolli und so weiter. Also das war einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn du siehst, okay, die sind komplett chancenlos und heute, da geht an den Tag alles, dann ist der Sieg noch umso schöner. Das war einfach... ja, also ich habe nie so ein Derby gehabt, wo es wirklich dann um einen Mastertitel oder irgendwas dann gegangen ist. Ich war kein Finale eigentlich dann leider erlebt mit einem Derby, was ja dann sicher auch nochmal was Spezielles ist, wenn man dann vielleicht dann einen Cupsieg oder
irgendwas. Ja, du musst dir vorstellen, die Saison selber war ja, dass wir jedes Derby mit 3-2 Unterschied verloren haben. Wir haben das erste 4-1 verloren, das zweite 5-2 verloren, das dritte 6-3 verloren. Das vierte haben wir dann schon, das war schon eigentlich für uns, weil Mastertitel nicht mehr möglich, haben wir 0-0 gespielt. Aber das Allerwichtigste war das Cup-Finale und das haben wir gewonnen.
Ja, das ist schon.
Kannst du dich an dieses legendäre Bild erinnern, Kübauer Okres?
Natürlich, das ist ja im Stadion oder generell in den Medien ja immer präsent und ist natürlich, also ich habe so eine Rivalität generell jetzt von einzelnen Spielern jetzt nicht erlebt in den Derbys. Natürlich immer hitzig und provoziert man ja gern dann einmal so, aber dass sie wirklich da irgendwelche zwei herauskristallisiert hätten, das hat es bei mir dann eigentlich dann nicht mehr so gegeben. Also.
Und obwohl er viel zu tun hat, wollte er sich auch kurz zu Wort melden, der Didi.
Ja, vorher Dogal, hello, schön, dass du bei der Sendung bist. Ja, dieses Bild beschreibt natürlich auch, wie wir früher gedacht haben. Ich denke, die Rivalität zwischen Austria und Rapid war riesengroß. Die spurtige Rivalität, würde ich sagen. Und wir sind halt im Prinzip eher vorangegangen. Haben natürlich das oftmals in dem Spiel, war so die, dass ich ihm vielleicht ein bisschen den Oberschenkel gestreichelt habe und er darüber ein bisschen heiß war. Aber mein Gott, das war Fußball. Aber es ist einfach so, wir sind halt für unsere Clubs eingestanden und da war keine Minuten irgendeine gespielte dahinter, sondern das war einfach Emotion, die im Prinzip da bei dem Spiel zutage gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir nach wie vor sehr gute Freunde. Auf diesem Wege sage ich der Ogerl, wenn wir jetzt nochmal spielen hätten, die würde ich wieder machen. Tschüss.
Gibt es einen Freund bei dir, den du ähnlich viele Schimpfwörter an den Kopf gehabt hast wie Didi Kübauer, weil in den 90 Minuten wird es etwas gesagt haben?
Ja, wir haben sie natürlich auch verbal ein bisschen austauscht. Aber das, was für mich am Ende immer zählt hat, war, dass wir nach dem Spiel vielleicht nicht gleich 30 Sekunden nachher, aber beim Didi und bei mir hat es dann dauert, glaube ich, 5 Minuten und wir haben sie nach dem Spiel die Hand gegeben und eine halbe Stunde später haben wir miteinander ein Bier getrunken und damit ist das Thema durch. Ist so, das Bild widerspiegelt einfach nur das, was wir für unsere Vereine darstellen. Nicht? Also diese Rivalität Austria-Rapid, die ist da und das widerspiegelt dieses Bild perfekt. Ich habe für meine Form alles gegeben, er hat für seine Form alles gegeben, aber am Ende des Tages zählt, dass du nach dem Spiel da wieder in die Augen schauen kannst und normal miteinander kommunizieren kannst. Wichtig.
Beide Spieler als Fußballer ins Ausland gegangen. Ich möchte eure Auslandskarrieren, wir haben schon 45 Minuten, also es rennt dahin, aber die können wir nicht ausklammern. Du hast in der deutschen Bundesliga gespielt und in der Premier League, was sehr wenig Österreicher von sich behaupten können, dass sie dann auch in der Premier League wirklich Einsätze gehabt haben. Wie sehr war das prägend für dich als Fußballer, aber auch als Mensch?
Ja, sehr natürlich. Also ich bin 28 ja dann eigentlich auch fast nicht mehr dran glaubt, dass es noch funktioniert. Bis dann ja zufällig eigentlich mit Rambo in Russland gesessen bin und wir geredet haben, okay, dass ich nur mehr noch 2 Jahre Vertrag habe. Und ich gesagt, nein, eigentlich habe ich nur mehr 1 Jahr. Und so ist dann der Transfer nach Ingolstadt gekommen. Also es war eigentlich dann sehr spontan. Mhm. Aber generell einfach dann mit meiner Frau nochmal ins Ausland zu gehen, dort nochmal sie ihren Job machen als Lehrerin und ich halt dann generell, wir bauen uns ein neues Umfeld auf und schauen nochmal mit 28, war nicht ganz klar, dass wir das nochmal machen wollen, aber es hat dann für beide funktioniert und es war natürlich, bei allen Vereinen habe ich sehr positive Zeiten gehabt. So in Ingolstadt, wenn ich sage, okay, ich kann von mir behaupten, ich war einmal der beste Freistoßschütze Europas in einer Saison. Das macht mich schon stolz, weil ich einfach auch weiß, wie viel Arbeit da dahinter gesteckt ist, wie viel Freistöße ich da geschossen habe und so weiter, wie viel Arbeit das war. Und also gerade das auch der Lohn war, dass ich so Brighton auf mich aufmerksam geworden ist. Und dann, wenn ich sage, okay, ich kann wirklich sagen, kriege ich gleich wieder Ganzelhaut. Wenn du sagst, okay, ich habe halt gegen Manchester City gespielt, wir haben gegen Liverpool und so weiter gespielt. Also das sind schon Sachen, die sind unvergesslich. Vor allem, ich kann mich selber einschätzen. Ich habe einen guten linken Fuß, bin ein Arbeiter im Fußball gewesen. Aber dass ich es einmal dorthin schaffe, hätte ich nicht geglaubt. Und dass ich dort halt auch bestehen kann oder zumindest eine Rolle spiele, war für mich nicht klar. Und deswegen macht es mich umso mehr stolz, dass wir diese Zeiten erleben dürfen.
Wenn man in diese Ligen schaut, da sind Kapazunder dabei. Ist dir einer in Erinnerung geblieben? Du warst ja auf der Außenbahn, vielleicht ein schneller Spieler oder einer, wo du sagst, der hat mir das Leben zur Hölle gemacht.
Ja, also ich kann da jetzt einige aufzählen, also von Robben über Salah oder bei der Nationalmannschaft Bale, also da waren schon einige dabei, wo ich dann sage, okay, da merkst du dann auch, warum das Weltklasse ist oder wie es jetzt auch, keine Ahnung, De Bruyne war, wenn du sagst, okay, du willst ihn attackieren und der dreht sich einfach, wer genau weiß, auf welcher Seite du jetzt kommst, dreht er sich genau auf die andere Seite oder der Salah nimmt sich den Ball genau so mit, dass du nicht umschneiden kannst, einfach was. Das sind schon Sachen, wo ich mir schon gedacht habe, okay, cool, ich kann halbwegs international mithalten, aber das ist halt Weltklasse. Und da siehst du schon den Unterschied, warum die dann auch bei den Top-Vereine in diesen Ligen spielen oder halt generell in der Premier League spielen. Und das ist halt schon, wenn du da halt generell Gedanken machst, okay, wie leben diese Länder Fußball, wie arbeiten die in den Vereinen, das hat mir ich halt dann ein bisschen mitgenommen, wie sind die Jungen, wie arbeiten die, was tun die extra und so weiter und das ist schon bemerkenswert.
In deiner Zeit war Auslandstransfer noch nicht so gängig wie heutzutage und du bist in die spanische Liga gewechselt, nach Barcelona. Wie hat dich das als Mensch vor allem auch geprägt? Denk mal, du wirst wahrscheinlich davor kein Wort Spanisch können.
Stimmt, mir ist viele Sachen sind mir Spanisch vorgekommen, aber also Sprache war ich natürlich nicht mächtig, weil das ist ja in Wahrheit nach der WM ist es ziemlich schnell gegangen. Aber es war zu meiner Zeit halt natürlich auch ungleich ein bisschen schwerer, ins Ausland zu gehen, weil in Spanien in der Liga waren nur 3 Ausländer erlaubt pro Mannschaft. Das ist ja heute alles ein bisschen anders. Aber ich habe mich dann durchgesetzt und mir hat das Jahr in Spanien extrem viel gegeben. Ich habe viele Sachen erlebt. Ich habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Also ich habe heute noch immer Kontakt zu einigen Spielern von Espanyol. Und das macht halt einfach Spaß und macht mich stolz, dass ich diesen Weg... Weil du hast ja irgendwann einmal einen Karriereplan. In dem Augenblick, wie ich bei der Austria war, habe ich irgendwann einmal gesagt, ich möchte einmal in der Kampfmannschaft dann willst du Nationalspieler werden, das hast du gehofft. Dann nimmst du dann natürlich zu, irgendwann einmal ins Ausland zu gehen. Auch das habe ich erreicht. Also es sind viele Dinge, die du dir selber alles zusetzt, die aber jetzt nicht unter Druck setzt, aber es ist halt gelungen. Und am Ende des Tages nimmst du dann extrem viel mit, für dich als Mensch, für die Zukunft. Für mich dann im Trainerjob habe ich extrem viel mitnehmen können. Mein Trainer war der Luis Aragonés, wenn man das heute einmal so Revue passieren lässt, der dann mit Spanien Europameister, Weltmeister wurden.
Würdest du heute auf eine Stufe mit Guardiola oder Mourinho? Oder
richtig guter Trainer. Zu der damaligen Zeit war das so, das, was der Ernst Happel für uns in Österreich war, war der Luis Aragonés in Spanien. Extrem, hat mich sehr geprägt, war ein total strenger Trainer, aber auch mein Herz auf der richtigen Stelle. Und das war für mich ganz, ganz wichtig.
Ihr seid beide zurückgekommen zur Austria. Das hat jetzt auch ein Kollege gemacht, Dragovic, zurück bei der Austria. Eigentlich läuft im Sommer ein Vertrag von David Alaba aus. Könnt ihr euch den noch einmal in Violett vorstellen? Wird es denn noch einmal Spieler geben bei der Austria?
Wäre wünschenswert, wäre schön zum Sehen, aber ich denke nicht, dass es stattfinden wird.
Also. Ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, dass der David schon ein paar Jahre vor sich hat, erstens. Und ich glaube, dass der David dann schon, glaube ich, vielleicht auch noch das ein oder andere Projekt sonst noch irgendwie hat, wo er vielleicht dann auf einem höheren Level vielleicht aussteigen will. Er ist halt ein Weltklasse-Spieler und die Frage ist, ob er sich das so lange antut, bis er vielleicht dann nimmer oder will auf einem guten Label für seine Erinnerung aufhören, glaube ich.
Also. Aber es gibt ja auch ein Gerücht, das sich hält, dass er irgendwann einmal sagt, vielleicht wird er Präsident von der Austria oder vielleicht übernimmt er den Club oder so. Kann man sich das vorstellen, dass sowas passiert?
Das kann ich mir fast eher vorstellen, als dass ich mir vorstellen könnte, dass er noch einmal bei der Austria spielt. Also ich denke, David Alaba wird nach Real Madrid noch einmal irgendeine Top-Adresse, sei es in Europa oder vielleicht auch in Übersee, wird er noch einmal irgendwo Fuß fassen und wird spielen, weil ich glaube trotzdem, dass dieser Mensch noch so viel Potenzial in sich hat und so viel Feuer in sich hat, dass er das noch immer machen will. Aber was für mich richtig vorstellbar ist, ist, dass er in irgendeiner leitenden Position bei der Austria zurückkehrt.
Und das wird wahrscheinlich der Austria in jedem Fall gut tun, weil erstens einmal ist er ein guter Mensch, zweitens hat er wahnsinnig viel erlebt, was wahrscheinlich auf dem Niveau kein anderer Österreicher erlebt hat.
Ja, natürlich, die Erfahrungen, die hat kein anderer in die Sphären bei uns jemals sehr träumen lassen. Also von daher kann der auf jeden Fall einen riesigen Einfluss nehmen. Die Frage ist nur, in welcher Rolle und wie viel Zeit er dann auch wirklich dafür aufopfern will.
Wäre für die Austria ein großes Ding, wenn der zurückkommt. Lass uns ein bisschen über die aktuelle Situation bei der Austria sprechen, weil ich schätze mal, ihr verfolgt jedes Spiel. Wie steht die Austria für euch da? Letztes Jahr fast um einen Meister mitgespielt, dieses Jahr wieder oberes Playoff. Trotzdem gibt es ganz viele Streitereien im Club, hört man immer wieder. Es gibt Lager.
Ja, das ist, ich meine, jetzt wissen wir es ja schon über Jahre hinweg, was das da in der die große Familie Austria ist ja nicht der Fall, sondern da ist schon viel Streitpotenzial dabei. Aber wenn wir jetzt nur über die Mannschaft reden, dann glaube ich, dass wir einen Trainer haben, der richtig, richtig gut ist und richtig gut zu Austria passt, der auch das Händchen hat für junge Menschen, denen die Chance gibt und sich auch nicht scheut, die ins kalte Wasser zu schmeißen. Ich glaube, dass es heuer mit den Top 6 gut war, Und wenn man diese Mannschaft jetzt hält und vielleicht der eine oder andere Junge, der jetzt oder jetzt schon Bundesliga-Luft schnuppern hat dürfen, sich vielleicht da in die richtige Richtung weiterentwickelt und man diesen Stamm, wichtiger Spieler, natürlich Drago, braucht man nicht reden, wenn man das halten kann, der noch mal ein Jahr draufhängt, dann glaube ich, dass man nächstes Jahr wirklich ganz, ganz vorne mitspielen kann. Heuer glaube ich, dass man dort steht, wo man hingeht. Ich glaube, dass wir ins internationale Geschäft kommen werden. Je weiter vorne, desto lieber. Keine Frage. Aber ich glaube, nächstes Jahr mit diesen Jungen, wenn sie die Norme einen Schritt weiterentwickeln, dann haben wir eine richtig gute Chance, ein gewichtiges Wörtchen ganz, ganz vorne mitzusprechen.
Man macht ja aus der Not eine gewisse Tugend, zieht jetzt die jungen Spieler rauf. Maybach, blutjung, Markovic ist jetzt dabei, Saljic ist dabei. Ist das der richtige Weg?
Ich glaube, den hat es ja auch schon jetzt, glaube ich, 21, 22 war ja auch schon mal vier, wo so ein Schub war.
Damals mit Braunöder, glaube ich.
So ist es, ja. Man kann ja auch nicht glauben, dass man in jedem Jahr dann 2, 3 irgendwie außerbringt. Ich sage, so wie der Andi sagt, ich glaube, sie sind da, wo es jetzt hinkehren auch. Also ich glaube, jetzt viel besser als Vierter wäre natürlich wünschenswert, wenn du dann einen Erfolgslauf hast. Aber ich glaube, vom Leistungsniveau, glaube ich, würde das auch jetzt aktuell so passen und ich hoffe natürlich, dass sie auch über international dabei sind nächstes Jahr. Aber die Jungen, die ist einfach der Weg, dass man die Jungen einbauen sollte oder muss, weil man muss ja in der Geschichte, hat es jetzt nicht so viele Top-Transfers jetzt gegeben, jetzt in der letzten Zeit natürlich, sind jetzt einige Jungen dazukommen und so muss der Weg ja auch weitergehen, dass man die Jungen einfach ausbildet, ihnen eine Chance gibt. Natürlich mit so wie der Drago zum Beispiel, wenn so ein Top-Profi und Mensch da jetzt generell das vorlebt jeden Tag, dann können
die Jungen... Ist das für die Jungen wahnsinnig wertvoll?
Ja, natürlich. Es muss, und ich kenne den Stefan jetzt auch, also ich bin dann also als ehemaliger Mitarbeiter bei den Mitarbeiter-Gickeln manchmal noch dabei und habe ihn kennenlernen dürfen und ein super Mensch und deswegen weiß man auch, warum die Mannschaft ihm auch so folgt, weil er einfach das menschlich umbringt und jetzt nicht irgendwie komische Sachen daherlabert, sondern das auch verständlich erklärt und grob ist und ich glaube, dass deswegen auch der Zusammenhalt in der Mannschaft mit dem Trainerteam auch so gut ist.
Ist der Stefan Helm vielleicht auch genau der richtige Trainer, weil er sich von diesen ganzen Streitereien überhaupt nicht beeindrucken lässt und keine Partei ergreift und einfach nur mit der Mannschaft arbeitet und sie nicht wichtig macht in anderen Themen?
Ich glaube, dass der Stefan den Fokus auf die Mannschaft legt. Der schaut, dass er seinen Job richtig gut macht und ist auch gut beraten damit. Also wichtig ist, gerade für einen Trainer dann nicht für eine Seite Partei zu ergreifen, einfach neutral zu bleiben und das macht der Stefan richtig gut. Und das, was er halt auch hat, er hat ein richtig gutes Handel für die Mannschaft, eben für junge Menschen und die immer wiederum zur richtigen Zeit einbringt.
Ich glaube auch, also ich glaube, das also war, glaube ich, schon vom Vorteil, dass jetzt nicht letzten Sommer der Höhepunkt dieser Streiterei war, wo es jetzt um die Transfers gegangen ist. Wenn sowas in der Zeit ist, okay, wo du einen neuen Kader zusammenstellen musst, dann glaube ich, ist der Trainer halt auch dann vielleicht in diesem Disput mehr drinnen. So wie der Andi sagt, der konzentriert sich halt auf seine Arbeit mit seinem Trainerteam. Und ich glaube, dann kannst du schon auch das ein bisschen außen vor lassen und die ein bisschen wirklich zurückhalten in diesen Themen.
Abschlussfrage zu Austria. Vasi Markovic ist momentan der einzige Spieler aus dieser U17 Vize-Weltmeistermannschaft, der in der Bundesliga regelmäßig drankommt. Ist der so gut oder ist das einfach ein Zeichen von der Austria, dass man halt wirklich jetzt auch auf die Jungen setzt?
Erstens einmal glaube ich, dass der Bursch richtig gut ist und das Zweite ist, die Austria hat im Moment auch den Mut, diesen jungen Menschen seine Zeit zu geben. Ne? Ist natürlich vielerlei geschuldet. Muss man auch, so ehrlich müssen wir auch sein. Also wenn die Austria jetzt finanziell gut gebettet wäre, dann würden sie vielleicht wiederum diesen anderen Weg einschlagen. Und jetzt sind sie gezwungen, aus dem eigenen Nachwuchs zu arbeiten. Und jetzt sieht man eigentlich wirklich, was bei uns in der Akademie auch wirklich los ist und dass wir dort wirklich einen guten Job machen und dass viele, viele, da sind noch hinten noch einige herausragende Talente, die in Zukunft auch bei der Austria Fuß fassen werden. Wenn man einer die Chance gibt und wenn man einer das Vertrauen gibt, dann zahlen es die jungen Menschen auch zurück. dann bedarf es aber immer wieder an solchen Spielern, wie sie halt der Sutti war oder meinetwegen auch der Manuel Ortlechner war, die einer dann auch zum richtigen Zeitpunkt auch hart eine sagen, wenn du das schaffen willst, dann musst du das und das tun.
Da kommt der kritische Geist wieder.
Das ist auch notwendig. Mhm. Nicht? Also nur streicheln und nur den Steigbügel halten ist zu wenig. Aufsetzen kann man einer helfen, aber reiten müssen sie dann selber.
Fördern, aber auch fordern, weil ich sage so, es ist halt nur, wenn du halt nur aufschwimmst und irgendwann um hast dann die Schwierigkeiten, du musst halt am Weg auch schon einmal deine Schwierigkeiten einmal durchleben. Und ich sage so, wie es jetzt die, zum Beispiel ein Dukwe oder wie es jetzt der Hassan, die Schischko und so weiter, wenn die in der zweiten Liga spielen, dann musst du erst einmal durchsetzen. Sind auch Erwachsene, sind auch Profis und so weiter. Also vor allem, sie werden ja trotzdem auch gefördert. Also sie spielen auch schon im Profifußball und sind nicht mehr im Nachwuchs und so weiter. Also es ist ja gerade dann bei der Austria jetzt auch dann die spezielle Situation, wo du dann auch wirklich trotzdem mit der zweiten Mannschaft auch im Profifußball bieten kannst und dass sie dann sagt dir trotzdem das Beispiel Markovic, dass du dann die Chance kriegen kannst. Was?
Männer-WM steht vor der Tür im Sommer. Wo geht's hin für Österreich? Also in die USA und mein Flieger hat der Peter Backholt schon klargestellt, aber sportlich.
Ich hoffe natürlich, dass wir über diese Vorrunde hinwegkommen. Wobei ich schon dazu sagen möchte, dass natürlich jeder sieht nur Argentinien. Aber ich sage Jordanien und ich habe mir von denen ein bisschen was angeschaut und haben auch von Algerien ein bisschen was angeschaut. Das sind schon zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Nicht? Also wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gerade diese Gegner werden das Zügeln an der Waage sein, ob wir jetzt den nächsten Schritt dann machen. Aber ich bin auch, und das muss man auch klar dazu sagen, davon überzeugt, dass diese Mannschaft die Qualität hat, auch alle drei Spiele zu gewinnen. Genauso wie sie es aber auch alle drei verlieren können.
Sicher, also gerade jetzt hast du dann auch die mit den Endrunden und die wir in den letzten Jahren auch gehabt haben, hast du dann ja Erfahrung mit den Turnieren ja gesammelt, also die Spieler vor allem auch. Also ich sage jetzt, das Team rund um Ralf Rangnick wird schon ihre Hausaufgaben gemacht haben und auch Erfahrungen in diesen Belangen haben, okay, was bedarf es bei so einer Endrunde, aber ich glaube trotzdem, dass es auch wichtig ist, wie die Spiel, dass die Spieler das schon mal kennen und mit dem Druck auch jetzt umgehen können, und ich hoffe auch, dass wir da weiterkommen auf jeden Fall.
Für euch geht's auch wieder bald auf den Platz, und zwar mit der Copa Pelé. Sutti, du hast gesagt, du hast eine Fahrgemeinschaft zu den Spielen. Wer ist da drin und was geht da so ab im Auto?
Boah, ja, also Wolfgang Knaller, Herbert Gager und der Tommy Flögel.
Okay.
Also
meistens ein schönes Auto.
Meistens geht es darum, dass der Knacks irgendwas zubetoniert, aber nein, es ist immer ein Schmäh, und das ist halt das Lustige auch, wenn wir da hinfahren, diese ein, zwei Stunden, wo wir da unterwegs sind, trifft man sie wieder nach ein, zwei, drei Wochen und hat dann einfach wieder Gaude beieinander miteinander, und vor allem, wenn wir dann in der Kabine sitzen und dann halt wirklich die ganzen richtigen Legenden dann drin sitzen und der Schmäh zwischen Backholt, Peter und Ogal dann rennt und so, dann ist das schon was Besonderes und ist jedes Mal erfreut, dabei zu sein.
Geil Sau in Vorarlberg am 14.05. und am Samstag, den 30.05. haben wir Sickertskirchen in Niederösterreich. Alle Termine sind auch auf copapele.at ersichtlich. Und Andi, es gibt auch Fanshirts und Fanartikel zu kriegen von der Copa.
Also in Wahrheit gibt es alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Es geht viel über Trinkbecher, über Leiberln, Hosen. Du kannst in Wahrheit alles, was du haben willst von der Copa Pelé, kannst du im Onlineshop locker und leicht erwerben.
Sehr gut. Also da auch reinschauen. Hat mich sehr gefreut, war sehr launig. Wie groß ist die Vorfreude auf die Copa-Saison?
Ja, sehr. Ich war extra zweimal trainieren die Woche, also von daher.
Und fit?
Ich war noch nicht trainieren.
Sehr gut. Das war's für heute mit Andi Ogris und mit Markus Suttner bei Copa Pelé Legenden mit Schmäh. Bis zum nächsten Mal.